It appears to be a play where the dialogue stops and the plot is conveyed through song.
Through song?
Yeah.
Zweitbesetzung!
Ein Musical. Von dem die ganze Welt spricht. Eine Figur. Ein Krieg. Und eine Nation, die jetzt gerade erst geboren wird. Wir sprechen heute von einem Musical, was wohl ganz Amerika aus einem langen Schlaf erweckt hat. Wir sprechen heute von... Ja, wer hat's jetzt erraten?
Alexander Hamilton.
Alexander Hamilton.
We are waiting on the
wings. For you. Mein Name ist Johanna Retzer. Ich bin Kulturreporterin bei M94.5. Und neben mir sitzt mein lieber Kollege Sebastian Dieter. Hi, dass du da bist.
Hi, dass ich da sein darf. Schön.
Und unterhalten uns, wie es hoffentlich schon klar geworden ist, heute ein bisschen über Alexander Hamilton.
Über Pretty in Pink.
Pretty in Pink.
Das Musical.
Über ein Musical, was, glaube ich, ja, man schon als Revolution des Broadway irgendwie bezeichnen kann.
Muss, leider.
und beziehungsweise am Anfang will ich erstmal wissen, so... Wie würdest du Hamilton, das Musical, bewerten auf einer Skala von 1 bis 10, Sebastian?
Von der Skala von 1 bis 10?
Ja.
10 ist gut, oder?
10 ist mega.
Also wie ich das erste Mal gesehen habe, 5 oder 6.
Was?
Inzwischen 7 oder 8.
Okay.
Aber höher wird's nicht. Und du, 20?
Nein. Also ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, 9 sagen. 9,5.
Okay.
Weil es doch ein paar Punkte gibt, die ich jetzt noch nicht spoilern möchte, aber die mich schon davon abhalten, dem Musical 10 von 10
aber
Punkten zu geben.
Aber schon eher, oder?
Ja.
Also du bist schon eher bei
schon eher.
Super dabei.
Ja, aber wenn wir uns jetzt Hamilton angucken, beziehungsweise die Dramaturgie, dann geht das Musical ja mit diesem bekannten Song los, den du vorhin schon auf deinem Keyboard angestimmt hast.
Mehr oder weniger.
Ja, ich würde sagen, wir springen da jetzt einfach rein und
wir gehen das Ding einfach
gehen
durch.
Gehen das Ding durch und
schauen.
Und
ein bisschen mit der Frage in Mind, was das mit einem Stück macht, wenn die ganze Story eigentlich im ersten Lied schon passiert, oder?
Ja, genau, weil Lin-Manuel Miranda, der Writer und Composer des Musicals, hat es ja, glaube ich, schon ziemlich bewusst so gemacht.
Ja. Ist übrigens auch ein Kriterium für die Eröffnungsnummer. Also eine Ouvertüre soll eigentlich immer ein bisschen die Geschichte schon erzählen. So.
Ja,
also beziehungsweise schon rauspicken.
Genau, wird es auch ganz oft so gemacht, wenn man eben mit Leitmotivik arbeitet, dass jedes Leitmotiv auch erstmal vorstellt, dass man dann, wenn man als Zuschauer später die Figuren, also das Leitmotiv hört, die denkt, ach, das kenne ich ja schon.
Ja, genau.
Es wurde mir in der Ouvertüre quasi schon eingeführt.
Und du hörst da immer schon ein bisschen, ob es ein Happy End gibt oder nicht, am Schluss von der Ouvertüre.
Ja, genau, das stimmt. Wir fangen an, mit welcher Figur es überhaupt losgeht. Es geht ja tatsächlich nicht mit Hamilton los.
Sondern mit Aaron Burr.
Aaron Burr. Wer ist Aaron Burr? Aaron Burr ist der Freund-Rivale-Mörder.
Gute Beschreibung, jetzt weiß man's.
In Hamilton, Aaron Burr, den es natürlich auch tatsächlich wirklich in echt gab, auch eine historische Figur, dem Alexander Hamilton eigentlich immer wieder über den Weg läuft und man durch ihn quasi in diese Geschichte hineinspringt. Und die ersten Wörter, die er auch, oder wie er Alexander Hamilton auch beschreibt, ist ja auch ganz interessant als Bastard und Orphan. Und Son of a Whore, also wir erfahren gleich
das
mal.
Ist ganz schön, ja. Das ist nicht sehr sachlich.
Positiv konnotierte Begriffe, mit denen wir hier konfrontiert werden.
Und dann auch noch Scotsman.
Und dann ist er auch noch Scotsman.
Na, der Vater war Schotte, oder so ist das gemeint.
Ja.
Das haben wir einmal so verstanden. Bastard, Orphan, Son of a Whore and a Scotsman. Aber Son of a Whore and a Scotsman gehört zusammen, oder? Also der Sohn einer Hure und
genau,
eines Schotten.
Genau, und eines Schotten.
Weißt du Bescheid?
Also wir erfahren gleich mal, dass Hamilton keine glückliche
Kindheit hatte.
Keine gut situierte Familiensituation, aus der er herauskam. Und dann auch ganz gleich das Wort Caribbean auffällt in der ersten Strophe. Was natürlich wichtig ist, in dem Kontext gesehen, dass was es ja in Hamilton die ganze Zeit geht, ist eben dieser Immigrant, der nach Amerika kommt und dann diesen American Dream eigentlich lebt. Ja. Von 0 auf 100 zu Reichtum kommt und Ruhm und Karriere macht, aber mit nichts startet.
Was eine Parallele ist zu Lin-Manuel Miranda, oder?
Ja, stimmt. Also vielleicht müsstest du das nochmal genauer ausführen, die jetzt nicht so viel über Lin wissen. Well,
also Lin-Manuel Miranda, der Mann mit dem schwersten Namen der Welt, war ja selber aus Puerto Rico, oder?
Genau, ja.
Puerto Rico. Und hat deswegen, glaube ich, ein bisschen die Parallele gesehen zu sich und Hamilton, oder? Zwischen sich und Hamilton.
Ja, genau.
Deswegen,
ja,
die Geschichte also angesprochen hat, weil er sich da sehr ähnlich fühlt.
Er hat doch mal gesagt, it's a musical about me.
Hat er gesagt?
Ja.
Wow.
Was ich auch eben lustig fand, weil er auch mal gemeint hat, dass er ja, er liebt ja Musicals über alles und er hat immer gesagt, für ihn gibt's keine Rollen. Er ist
ja, stimmt,
gesanglich zu schlecht für die großen, für Javert zum Beispiel in Lemise.
Tänzerisch auch.
Genau, und tänzerisch zu schlecht für West Side Story. Und da
und spürt er jetzt auch nicht so mega, was kann er eigentlich?
Und er ist halt dann hat sich gedacht, okay, wenn es keine Rollen für mich gibt, dann muss ich mir ein Musical schreiben, was ja durch In the Heights schon kam, aber halt dann 2015 durch Hamilton irgendwie nochmal
Trasse kommen,
ja. Ja.
Kann man ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie Hamilton ohne ihn wirklich funktioniert, oder?
Ja, glaube ich auch. Also es wäre eben sehr interessant, in der Inszenierung zu sehen, wo nicht Lin Hamilton spielt.
In London? Hat er das nie gespielt, oder?
Genau, da war es von Anfang an jemand anderes. Aber wenn wir jetzt wieder zurück zu Alexander Hamilton gehen, also den Song, in der zweiten Strophe wird uns, oder die zweite Strophe wird von John Lawrence gesungen. Die Figur, die Hamilton als Freund am nächsten steht, würde ich sagen. Und ich finde es sehr interessant, dass erstens bekommen wir die Information, dass er auf dem $10-Schein drauf ist.
Ja, stimmt.
Also was natürlich auch nochmal in der Hinsicht spannend ist, weil viele Amerikaner vor dem Musical nicht wussten, wer dieser Dude auf dem $10-Schein überhaupt ist.
Und wenn, dann war das Einzige, woher man Hamilton irgendwie gekannt hat, oder?
Ja.
Also, die anderen Founding Fathers waren ja viel berühmter wie er, oder?
Auf jeden Fall.
Und alle Präsidenten, hast du mir gesagt, oder?
Genau.
Außer ihm.
Genau, Alexander Hamilton ist der Einzige, der nie Präsident war. Und ich glaube auch, dass Angelica am Ende mal singt, every other founding father gets to grow old. Also die sind doch alle ziemlich alt geworden im Gegensatz zu ihm. Er ist ja eigentlich sehr früh gestorben.
Die Figuren, wie sie da jetzt im ersten Song auftreten, sind ja noch nicht so krass definiert.
Ja, genau.
Oder? Also wir haben ja, es kommen ja jetzt alle und singen über Hamilton, ganz ähnlich wie bei Sweeney Todd übrigens,
genau,
oder? Wo die erste Nummer ja auch, The Demon Barber of Fleet Street, wo ja jeder einfach kommt, eigentlich Tentatella vielleicht.
Sweeney Todd.
His Dingsbums was dumm, and his eye was. It's very odd, it's very odd. Und eigentlich also eine Zwischenebene, also sind das für die schon die Rollen oder sind das nur so ein bisschen eher die Darsteller, die jetzt da auf die Bühne kommen und rummachen? Nicht machen. Also
anderes Musical.
Ich inszeniere das nicht besser.
Also ich hab sie tatsächlich auch nie als die Figuren gesehen. Okay. Und dass es einfach jetzt Darsteller sind, die auf die Bühne treten und mir was über Alexander Hamilton erzählen. Aber nicht, dass mir jetzt Lawrence was über Alexander Hamilton erzählt oder Jefferson, sondern dass das Ensemble mir jetzt gerade was über Alexander Hamilton erzählt.
Und das ist ein bisschen ein Problem, was ich auch habe, weil viele das ja so sehen, dass Burr diese Geschichte erzählt, ne?
Ja.
Mir das ja auf, so wie es zum Beispiel bei Jesus Christ Superstar ist, dass der eigentliche Antagonist, aus dessen Sicht erfahren wir jetzt so die Geschichte. Das
ist auch bei Elisabeth zum Beispiel so, dass
stimmt, ganz großes Pangdang, ja. Es funktioniert für mich hier einfach nicht. Also es ist zwar schon immer Burr, der immer wieder auftritt und jetzt sind wir in Washington, jetzt ist Krieg, jetzt ist Wahl, jetzt ist irgendwas. Aber irgendwie, er ist immer so. Ich habe immer das Gefühl, er erzählt es nicht, er hilft uns halt nur auf Sprünge. So, er ist irgendwie so wie bei den James-Bond-Filmen unten, die Einblendung London 19 irgendwas. Ja.
Oder wie bei Brecht, der doch diese Leinwände benutzt hat.
Echt? Was
zwischen den Szenen, ja.
Ah, super.
Um das so ein bisschen zu brechen. Aber ich finde bei...
Zu brechten.
Tatsächlich habe ich ihn schon immer als Erzähler dieser Geschichte gesehen. So quasi, ich habe, weil er ich will jetzt nicht spoilern, wir kommen noch zum Ende
ich
von diesem Song. Aber spoilern, wir wissen alle, dass Burr ihn erschießt und er quasi in dieser Geschichte so ein bisschen versucht zu sagen, es gab schon einen Grund. Also
ja.
So, ich erzähle euch jetzt, wie es so weit kommen konnte und warum ich das dann getan habe.
Ja, aber die Darstellung ist doch schon objektiv, oder? Es ist nicht die Sicht von Burr. Also genau. Es passiert nicht alles so, wie sich Burr jetzt erinnert. Er gibt keinen Kommentar,
finde ich.
Bitte kein was?
Er gibt keinen Kommentar.
Ja, genau.
Das ist der Unterschied. Also
das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil man eigentlich, also vielleicht liegt es darin, dass ich sage, es ist eine objektive Erzählung, aber aus einer subjektiven Sicht, was eigentlich keinen Sinn macht, weil er war ja dabei.
Ja.
Und außerdem am Schluss bricht sie ja wieder ein bisschen, weil ich dann irgendwie Eliza auf einmal mit die ist, die irgendwas redet von einem Dingsbums-Narrative und so weiter. Also, ich finde, das ist mein Problem damit. Es hat einfach ein bisschen wenig Hand und Fuß, finde ich.
Ja, es dreht sich, also der Hauptkern ist ja auch eben dieses Who Tells Your Story, also diese Legacy, die ja immer wieder mit reinspielt.
Mhm.
Wer verbreitet mein Vermächtnis? Gibt's, wer ist da, also werde ich überhaupt noch erinnert sein, wenn ich irgendwie 100 Jahre tot bin? Und das ist dann irgendwie, dadurch, dass es so oft immer diese Narrative wechselt, eben, es ist, dann sind wir plötzlich wieder bei Burr, sind wir bei Hamilton und ganz am Ende übernimmt es Eliza, um vielleicht auch so ein bisschen einer feministischen Figur irgendwas, also um ein bisschen so zu sagen, okay, jetzt lassen wir es halt mit Eliza enden, damit, also so ein bisschen hat es auf mich gewirkt.
Ja, vielleicht so der verzweifelte Versuch, irgendwie so, wir wollen schon.
Aber jetzt gehen wir mal weiter und schauen uns die dritte Strophe an.
Jefferson?
Da geht es ja los, dass Jefferson singt. Und im ersten Satz finde ich es halt sehr interessant, dass er über Sklaven spricht, denn er sagt, every day while slaves were being slaughtered and carted away.
Ungefähr eine der drei Stellen im Musical, wo das Thema überhaupt angesprochen wird, oder?
Genau. Einer der größten Kritikpunkte, mit denen sich Hamilton immer wieder auseinandersetzen muss, ist eben, dass Jefferson, Washington, auch die Schuyler Sisters und auch Hamilton selbst leider mit Sklaven zu tun hatten, Sklaven besaßen und das im Musical kein Punkt ist. Es wird kaum bis gar nicht angesprochen.
Das ist für mich sogar gar nicht der schlimme Punkt, weil ich finde, man müsste gerade in dem Bereich, hätte man die große Chance gehabt, das mal anzusprechen, dass wir historische Figuren vielleicht weder auf gute noch auf schlechte Taten begrenzen dürfen.
Ja.
Weil jetzt macht man wieder genau den Fehler, dass man wieder nur das Gute erzählen und so in einem Nebensatz mal so ein bisschen, übrigens, Sklaven, aber am Schluss ist Hamilton doch wieder der, der irgendwann mal was labert, von wegen, wir müssen Sklaverei übrigens abschaffen.
Ja.
Bin ich dagegen.
Die Frage ist halt auch, tut es denn so viel zur Sache? Also.
Ja, ich glaube nicht, aber ich glaube, dass man es trotzdem ansprechen muss, weil sonst die Kritik automatisch kommt.
Ja, klar.
Man hätte irgendwie das. Ich weiß jetzt nicht, wie man damit umgehen soll, aber ich find, es wäre einfach eine gute Chance gewesen, zu sagen, er ist es vielleicht trotzdem wert, dass seine Geschichte erzählt wird, weil er halt einfach aus seiner Zeit nicht auskönnen hat. Er hat vielleicht eh so viel getan, wie mehr oder weniger möglich war. Die Frage ist halt, wie moralisch muss eine historische Figur in unserer heutigen Sicht sein, damit man es überhaupt noch historisch erwähnen darf?
Ja.
Oder?
Ja, das stimmt.
Und das hat man ein bisschen verpasst, finde ich.
Vor allem eben, finde ich, hat man es bei Washington verpasst, weil Washington ja auch immer noch, ich meine, die haben das, da die Stadt, das Kapitol gebaut, die nach ihm benannt wurde. Ja. Also es ist halt schon, Washington ist die Moralfigur auch in diesem Musical. Also er ist immer derjenige, der alle anführt und der so dieser fast, also dieser Gott fast für Hamilton
ist. Ja, die Mentor-Funktion
einfach nimmt, die Mentor-Figur und aber immer moralisch zu 100% rein und korrekt, würde ich sagen. Und dass man halt dann komplett rauslässt, dass er Sklavenhalter war.
Ja, und dann schreibt man rein, while slaves were being slaughtered, he kept his guard up. Ja. Also so quasi, er ist da daneben gestanden und hat geschaut. Also das ist halt einfach, es ist ja eigentlich kein Kritikpunkt, wenn man es nicht so wegschirmt hat.
Ja.
Also sie versuchen sie ja Kritik zu nehmen und genau dadurch kriegst du die Kritik.
Ja. Und dann kommt eben wieder Burr. Er macht die Bühne frei für die Hauptfigur, die jetzt das erste Mal auftritt.
Ja. Und womit? Mit seinem eigenen Namen.
Ja. Das ist das Erste, was Hamilton zu sagen hat. Ist
Alexander Hamilton. Schön, wenn das jede Figur hat, oder? Immer wenn es auftritt, erstmal sagen.
Ja. Und was ich hier so cool finde, ist, dass er sagt, but just you wait.
Ja, das finde ich aber wegen dem Vorcooler, also wegen dem There's a Million Things I Haven't Done. Also dieses, dass sie diese Eröffnungsnummer jetzt außerhalb der Zeit befindet. Also er weiß ja schon, was er tun wird quasi. Also er ist in gewissermaßen schon nach der Story. Auf einer
ganz anderen Ebene jetzt eigentlich,
oder? Genau, das ist so ein bisschen die Vorrede, die es ja immer gibt. Also zum Beispiel bei Shakespeare, wenn du die Romeo und Julia, ja, genau, den Prolog nimmst, da steht ja auch schon drin, übrigens, die sterben am Schluss.
Ja.
So merci. Wenn das erste Mal gelesen habe, haben wir gedacht, ja, super. Aber es ist einfach
like a fun story.
Das ist dieser Spoiler-Effekt, dass man sagt, ja, das wird eine Geschichte wieder eigentlich tatsächlich interessanter, wenn man schon ein bisschen Ahnung hat, wo wir uns hinbewegen.
Dann kommt Eliza mit ins Bild. Und was man zu Eliza sagen muss, ist, dass sie ja eigentlich für Hamiltons Vermächtnis verantwortlich war.
Ja.
Also sie hat eben seine Schriften veröffentlicht. Mhm. Sie hat sich für das ausgesprochen, für das, ja, er eingetreten ist.
Und sie, muss man jetzt auch wieder sagen, hat ja dann wirklich auch gegen Sklaverei kämpft, oder?
Ja. Ich habe mal ein Interview angeschaut mit Philippa Sow, die sie ja gespielt hat.
So.
Und sie hat gemeint, was sie sehr ergreifend fand, war, als sie die Grabsteine besucht hat.
Ja.
Und Alexander Hamilton hat einen sehr, sehr großen, monumentalen Grabstein und seine Frau ganz, ganz klein neben ihn. Also sie ist sehr bescheiden und sie hat gemeint, für sie war das so die Inspiration, die Figur zu darzustellen, weil sie gesehen hat, obwohl Eliza so viel gemacht hat und für so viel gekämpft hat als Frau zu der damaligen Zeit, hat sie sich selbst aber gar nicht so wichtig genommen.
Ja.
Und das zeigt sich eben in der Art und Weise, wie sie begraben worden ist neben ihrem Mann. Und das fand ich irgendwie auch eine ganz, ganz schöne Anekdote, wie sie das selbst gesehen hat. Ja, aber was macht denn das mit dem Publikum, wenn man eben schon so viel im ersten Song preisgibt?
Also ich finde es erstmal ganz spannend, dass man sagt, man führt das Publikum so hin. Also dass man sagt, wir fangen jetzt nicht einfach mit der Geschichte an, sondern man fängt quasi an wie im Kasperltheater mit so einem so, heute hört ihr die Geschichte von dem und dem. Das macht einfach ein bisschen den, so als würde man sich die Bühne erstmal bauen müssen, bevor man es betritt. Ne?
Findest du, nimmt es die Illusion?
Also ganz sachlich würde ich jetzt sagen, ja, aber das stört nicht. Oder? Also es ist ein bisschen ein bewusster Umgang mit der Illusion.
Ja.
Würde ich sagen. Also in einer Zeit, wo Theater jetzt noch nicht so aufgearbeitet war wie heute, hätte man sowas bestimmt ja nie gemacht. Weil man gesagt hätte, man will die Illusion wirklich wahren und Vorhang. Und wenn Vorhang aufgeht, dann geht's los. Und wenn Vorhang zu ist, dann ist es wieder aus. Aber heute, wo das Theater ja viel selbst, nicht selbstbewusster, aber seiner selbstbewusst ist quasi, kann man das ja leicht ansprechen und sich die Illusion quasi als Mittel ein bisschen bauen.
Aber trotzdem eben interessant, dass es bei Hamilton, also für ein Musical, wie wir am Anfang ja schon gesagt haben, ist es eigentlich normal, dass es eine Ouvertüre gibt.
Ja.
Die aber Hamilton eigentlich komplett, also eine musikalische Ouvertüre gibt es ja in dem Sinne nicht.
Hätte nicht funktioniert, oder? Weil die ganze Musik, die es gibt, ist ja textgesteuert.
Ja, total.
Also es hängt ja immer an den Rap-Texts.
Ja.
Also das war ohne, also wirklich mit einer rein musikalischen Ouvertüre zu fangen, war, glaube ich, nicht funktioniert.
Ich finde, meistens ist es bei Musicals doch so, dass es losgeht und es passiert noch nicht wirklich viel. Die werden die einzelnen Figuren vorgestellt, die einzelnen Figuren stellen sich selbst vor und dann passiert so kurz vor der Pause wirklich was gravierend, starkes, krasses. Dann ist Pause, dass du natürlich erstmal denkst, oh, wie geht's jetzt weiter? Und dann geht's weiter mit dem Höhepunkt. Ja. Aber bei Hamilton ist es wirklich so zack, 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 zack. Und wenn du einmal nicht aufpasst, das hat mein Bruder gesagt, lustigerweise, wenn du einmal nicht aufpasst, bist du voll raus.
Ja. Also ich finde, man kann immer gut den, so jetzt muss man einfach, Aristoteles? Wer hat die Dramentheorie gemacht?
Ja, Aristoteles. Ja.
Nenn mal, was ja diese, quasi am Anfang brauchst du bisschen was Cooles, bisschen reinhaut, damit jeder dabei ist. Dann wird's wirklich bisschen fad, bis zur Pause.
Ja.
Dann brauchst du in der Mitte ungefähr was, wo alles anders wird, die metaphorische Titanic-Eisberg. Und dann wird's vom Ende auch nochmal kurz fad.
Ja.
Und das ist, finde ich, und am Schluss ist natürlich Feuerwerk und pipapö. Das finde ich was man ganz oft findet in Filmen. Und ich finde wirklich, dass sie das total bewährt, weil du diese kurzen Zeitpunkte der Langeweile vielleicht sogar im schlimmsten Fall echt manchmal sogar schätzt, weil du wirklich ein bisschen verarbeiten kannst, was jetzt gerade so passiert ist. Und weil es die einfach auch, es ist ja auch schön, wenn man sie aktiv entscheiden muss, so dass man, also das ist ja was jetzt halt im Netflix-Zeitalter ein Riesenthema ist. Wenn du ins Kino gehst, da hast du ja keine Wahl. Also du gehst ja selten aus dem Film raus, da muss er schon richtig schlecht sein. Also da bist du der Sache einfach ausgeliefert und Netflix klickst halt wirklich gern mal nach 5 Minuten weg, ne? Wenn du sagst, das hat mich jetzt am Anfang gleich nicht total gecatcht. Von daher ist vielleicht Hamilton wirklich das perfekte Streaming-Musical. Weil du kannst. Nee, ne?
Das klingt so. So das Musical für den Mainstream, was ist.
Oh ja, so meine ich es auch. Also, ich empfinde Hamilton sehr als Mainstream-Musical. Es ist sogar so sehr ein Mainstream-Musical, dass sogar die Menschen, die nichts mit Musical am Hut gehabt haben, jetzt zu Hamilton gepilgert sind. Es hat ja den Broadway quasi total irgendwie aus den Angeln gehoben, ja, ne? Der hat lang nicht mehr funktioniert.
Das kann nicht sein. Also.
Doch. Man muss es nur sehen, finde ich. Das hat mir auch gedacht, wie ich es auch geschaut habe, dass es so. Also, es ist wirklich, finde ich, ein Musical für Menschen, die sich jetzt mit Musical nicht auskennen. Finde ich.
Wirklich?
Ja, also es stört zumindest nicht, keine Ahnung von der Stilistik zu haben.
Ja, aber dann würde man sich doch fragen, so, hä, warum rappen die jetzt?
Das fragt man sich als Musical-Geher aber auch.
Findest du? Ich finde, das macht für mich in dem Kontext total Sinn.
Ja, aber für einen Nicht-Musical-Fan doch auch. Also dieses Konzept ist ja so ein neues eigentlich gewesen, muss man sagen. Dass es einfach wirklich, weil es sowas am Broadway vorher noch nie gab, glaube ich, wirklich viele neue Menschen am Boot geholt hat. Was sicher nicht das Schlechteste ist, will ich nicht sagen. Ja. Aber es ist, wenn man aus einer Musical-Tradition sich das Ding anschaut, dann ist, finde ich, ein bisschen Irritation da, in jedem Fall.
Das auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es vielleicht eben ein neues Publikum anzieht.
Ja, genau, das auf jeden Fall, ja.
Und es gibt eben auch ganz süß, ich glaube, es war während des Lockdowns, wo ein kleines Mädchen plötzlich den Cast von Hamilton auf dem Bildschirm hatte und sie haben Alexander Hamilton für sie gesungen. Mhm. Und Lynn hat auch mal in einem Interview gesagt, dass es für ihn fast das Tollste ist, dass so junge Leute, 8-jährige, 10-jährige Kinder Hamilton toll finden. Ja. Und er gesagt hat, er kann es kaum erwarten, irgendwann die Musicals zu sehen von den jungen Kindern, die das jetzt sehen und sich inspiriert fühlen, auch irgendwann so ein Musical in der Form und in der Art und Weise zu schreiben oder zu komponieren. Und genau das hat, finde ich, vielleicht auch der Broadway oder beziehungsweise generell das Musical gebraucht, einen gewissen modernen Touch, der das Ganze nochmal in ein jüngeres Publikum bringt. Und was man halt irgendwie, glaube ich, leider wirklich bei Hamilton dazu sagen muss, ist, dass Hamilton, also ein Punkt, warum Hamilton so erfolgreich geworden ist, ist schon auch irgendwie die Lynn an sich ist, denke ich mal. Mhm. Oder also, weil er einfach schon einen Namen in der Szene hatte. Ja. Und er natürlich auch auf Social Media sehr viel aktiv war. Und das ist natürlich jetzt auch eine ganz andere Voraussetzung gewesen, für ein Musical bekannt zu werden, als jetzt, sagen wir mal, in den 80er, 90er Jahren.
Es ist, glaube ich, ein bisschen so die wie heißt die Sissy-Darstellerin? Romy Schneider, oder? Ich glaube, es ist so ein bisschen die Situation, so dass in 5 Jahren irgendwo eine Hamilton-Statue steht mit Mirandas Gesicht.
Ja.
Dass man irgendwie sagt, der hat in dieser historischen Figur so sei perfekte, so semi-autobiografische Rolle gefunden.
Kann man sagen, er hat Hamilton so ein bisschen das Gesicht genommen?
Vielleicht, ja. Also ich weiß nicht, wie Hamilton ausgeschaut hat.
Ich weiß es tatsächlich. Ich habe ihn mal gegoogelt.
Bildungstheater, es funktioniert.
Einfach, weil mich das interessiert hat, wie die tatsächlichen historischen Figuren ausgesehen haben. Aber wir wissen ja, dass natürlich auch es eine sehr große Ethnic Diversity im Cast gibt, die ja extra so eingesetzt wurde. Und dann natürlich die Founding Fathers auch ganz anders aussahen, als jetzt die Figuren an sich. Aber man natürlich jetzt durch den Namen Alexander Hamilton sofort Lin-Manuel Miranda vor Gesicht hat und nicht die tatsächlich historische Figur.
Ich kann mir einfach auch null mit der Inszenierung anfreunden. Also ich finde Musik inzwischen cool, ich finde den Gedanken natürlich super, aber irgendwie wie das rübergebracht ist, so, also man hat genau gesehen, wir haben die 2 Ebenen, wir haben das Historische und wir haben das Moderne. Und dann schmeißt man es halt irgendwie zusammen.
Obwohl, ich finde, dass die in der Inszenierung nur historisch bleiben.
Nicht so ganz. Also die.
Ja, das einzige Ding, was sie reinhauen, was modern ist, ist die Mütze.
Ich hasse die Mütze. Weg mit der Mütze, was soll das?
Also die Mütze, die Hercules Mulligan im ersten Akt trägt.
Ja.
Das ist das einzige moderne Piece.
Und dann gibt es auch noch irgendein blödes Statement vom Regisseur, warum, gell? Weil er Schneider war oder irgendwas.
Was, echt? Ich habe auch mal gelesen, dass der Schauspieler, ich finde seinen Namen so kompliziert, ich kann ihn immer nicht aussprechen, die immer zu den Proben an hatte und er das halt, zu den coolen Moves hat es einfach cool ausgesehen. Und dann hat der Kostümbildner gemeint, ach, weißt was, lass das an, wir tun dir ein Kostüm dazu. Und deswegen trägt er jetzt diese Mütze.
War voll in Ordnung, wenn man das breiter gemacht hätte. Also wenn man es irgendwie, ich meine, bei den Tänzer ist so ein bisschen, die tragen ja keine so richtig historischen Kostüme, ne?
Aber sie tragen schon
Korsett. Ja, aber ich glaube, in einem Kontext, wie man es nie getragen hätte. Ja, also stimmt. Wo es die war damals wahrscheinlich Unterwäsch, oder?
Ja, ja.
Also wahrscheinlich zu erotisch für das 18. Jahrhundert. Aber wenn man das ein bisschen mehr durchzogen hätte, aber wenn man das nur einmal macht, mit einem Kleidungsstück, ist natürlich einfach ein Inszenierungsfehler.
Also das ist halt dann auch die Frage, die ich mir immer gestellt habe, so warum jetzt macht man, also das hat dann irgendwie für mich so gewirkt, so die Musik ist das Einzige, was wir modern machen wollen, aber der Rest bleibt bitte historisch.
Und halt, aber es ist ja, also die Musik kannst du ja nicht trennen. Also du hast, im Grunde hast du das gleiche Problem, wie wenn du ein Lohengrin in einem 2020-Setting sechst. So, die Musik, das passt einfach nicht zum Gestus. Also auch wenn sie historische Figuren sind, müssen sie sich natürlich so bewegen, dass man Hip-Hop-Musik machen kann.
Ja.
Und das ist dann schon wieder irgendwie...
Das ist komisch.
Ist halt wieder nur der Grundgedanke schon wieder. Mhm. Der Grundgedanke ist immer nur, hey, wie war's? Wir machen mal Hip-Hop im historischen Kontext.
Ja, und ich finde, wenn wir über revolutionär reden, dann müssen wir Disney Plus ansprechen, weil wir jetzt die ganze Zeit schon über Inszenierung geredet haben und wir uns ja auf die Inszenierung des Originalcasts beziehen.
Mhm.
Und die ist ja jetzt seit Juli auf Disney Plus zu streamen. Und da haben wir es dann auch eben beide das erste Mal tatsächlich gesehen.
Ja, so wie jeder Europäer wahrscheinlich.
Oder man hat das Geld gehabt und die Geduld, ewig lang auf ein Ticket zu warten. Beziehungsweise müssen wir darüber reden, dass sowas sehr, sehr selten vorkommt, dass man einen Pro-Shot eines Musicals zu sehen bekommt.
Mhm. Es wäre auch nicht passiert, wenn keine Pandemie gekommen wäre. Oder sie hätten es im Kino veröffentlicht.
Ja, es wäre als Kinofilm rausgekommen im Herbst dieses Jahres, ja.
Mhm.
Und kam jetzt eben auf Disney Plus.
Also Kino wäre eigentlich schon cool gewesen, gell? Das steht dann vielleicht ein bisschen so in der Tradition. Es gibt ja die Metropolitan Opera zum Beispiel, streamt ja ihre Opern.
Genau, ja.
Ins Kino. Super. Also ist super cool. Da wäre das vielleicht, das war eine Idee, dass man vielleicht Broadway ein bisschen zugänglicher macht, so auf Dauer.
Auf der anderen Seite finde ich, dass es schon gefährlich ist, weil man dann vielleicht das Publikum vom eigentlichen Theater fernhält.
Vielleicht auch, weil ich glaube, DVD-Release oder Streaming-Release jetzt nicht so. Also ich glaube, jetzt Hamilton auf Disney Plus zum Sehen, wird nicht das Erlebnis nehmen, tatsächlich Hamilton zu sehen. Also das ist, glaube ich, schon was man dann eher noch mehr will. Das ist ja immer das Argument, um diese illegalen YouTube-Aufnahmen ein bisschen zu entschwächen.
Ja.
Aber im Kino vielleicht schon, du hast vielleicht recht, dass das Erlebnis vielleicht zu nah beieinander ist.
Und man sich halt dann denkt so, okay, jetzt habe ich das gesehen, das war toll. Aber wenn es jetzt live irgendwo ist, es ist mir zu teuer, das mache ich nicht.
Es ist ja auch so, dass, warum so viele Musicals sowas nicht machen, eben kein Pro-Shot veröffentlichen, ist, weil sie einfach das Geld nicht haben. Also es ist scheinbar wirklich ein total teures Unterfangen, sowas zu machen. Auch rechtlich, weil die ganzen Schauspieler als Bühnendarsteller angemeldet sind. Auch bei den Gewerkschaften und so weiter, bei den Guilds. Und das ist wieder ganz was anderes wie Filmdarsteller zum Sein, Schauspieler zum Sein quasi. Also das muss so ein Chaos sein und dass eben Hamilton es jetzt nur machen hat, kinderweise sie halt dumm und deppert verdient haben.
Ja, interessant aber auch, weil das durch diese Disney Plus Veröffentlichung nochmal so zur Thematik wurde.
Gerade in Europa, wo es eben nicht so
gerade bekannt war. Gerade in Europa und gerade auch interessant zu der Zeit, wo Black Lives Matter gerade eben so wieder auf den Tisch, also das heißt wieder auf den Tisch gekommen ist.
Und wie, also in
und man dann, glaube ich, jetzt auch angefangen hat, Hamilton kritischer zu sehen.
Kann vielleicht sein, ja.
Es ist nicht so arg zu feiern. Also es war ja eben auch das mit den Statuen, das Thema, wo man dann auch, also ich habe auch einen Tweet gelesen, wo es eben hieß, man sollte jetzt Hamilton boykottieren.
Okay, tatsächlich.
Weil eben Jefferson darin auftritt, weil Washington darin auftreten. Vielleicht sollte man Hamilton auch so sehen, dass es ein Grund, eine Basis ist, sich mit dem Thema noch näher auseinanderzusetzen.
Vielleicht, ja.
Man darf es jetzt nicht als Dokumentation der historischen Figur Alexander Hamilton werden, weil das ist es nicht.
Das geht da gar nicht. Das geht nie nicht. Im Theater.
Ja. Es ist eine gute Richtung zu sagen, wir machen Geschichte für junge Menschen zugänglicher durch Kunst, durch Musik, durch eine spannende Dramaturgie.
Mhm.
Und ihnen dann zu sagen, aber wenn ihr mehr, also ihr müsst aber euch mehr damit beschäftigen, aber von euch selbst aus. Also wir können euch jetzt da nicht in 2,5 Stunden die gesamte amerikanische Geschichte des Unabhängigkeitskrieges und dann der Entstehung Amerikas, wie wir es heute kennen, in 2,5 Stunden so darstellen, dass ihr euch nicht mehr näher damit beschäftigen müsst. Dafür ist aber Musical auch nicht da. Ich glaube, es ging Lin-Manuel Miranda gar nicht so arg darum, ihm diese, ich glaube, es geht um die Aussage an sich, die in Hamilton steckt.
Und was ist die? Dass du was schaffen kannst, auch wenn du irgendwie aus schlechten Verhältnissen
kommst. Ja, das ist dieser American Dream tatsächlich und nicht diese Geschichtsstunde.
Also ich glaube, das ist ein bisschen das Problem vom amerikanischen Theater. Sie gehen auf die Emotionen. Und darum bin ich schon so glücklich. Deswegen bin ich sehr glücklich im Musical, weil einfach Emotion nur ein Thema ist, was ja bei uns im postdramatischen Theater wirklich schon suchen musst, ne? Mal ja ehrliche Emotionen, das ist ja ein Funken, wo du wirklich sagst, wenn einmal 2 Sekunden da ist, bist du happy. Aber halt nur, also sie nehmen Sachen, die theoretisch vielleicht schlecht sind, wie Aufstände. Also ich habe immer die Szene im Kopf, wie heißt denn der Song vom ersten König-Auftritt?
King George.
Davor? Der Farmer irgendwas da.
The Farmer Refuted, glaube ich, heißt
es. Also wo dieser Typ irgendwie die Ansprache hält, so bitte macht's doch keine Revolution, das finde ich nicht so gut. Und dann kommt Hamilton und fängt an, ihm zu widersprechen, auf furchtbarste Facebook-Kommentarart. Also wirklich so richtig, also fällt einem ins Wort und haut einem so richtig alles um die Ohren irgendwie. Und er bringt, ist es ein Farmer, der Typ schon, oder? Mhm. Bringt Argumente und Hamilton sagt einfach so, mein Hund ist eloquent, ja, du bist blöd. Das ist so richtig eine Kindergartendiskussion, die dir geführt wird. Aber sie verkaufen es immer, weil die Emotion an Amerika zu glauben so ehrlich und so groß ist. What the fuck, oder? Also das ist wirklich, das ist wie man Emotionen als Konsumgut verkaufen kann.
Ja, also ich habe das immer eher in diesem musikalischen Sinn gesehen. Also quasi, dass der Botschafter aus England bleibt in seinem Metrum ständig und versucht immer noch in seiner Melodie zu bleiben. Und Hamilton versucht ihn ja die ganze Zeit durch seinen Rap durcheinander zu bringen. Ja,
zu provozieren. Das ist wie wenn du von einem Betrunkenen auf der Straße so angrempelt wirst.
Ja, aber durch Witz und also ich würde nicht sagen intelligente, also durch die Überlegenheit, aber also er will ihn quasi zu diesem Rap-Battle herausfordern und er geht einfach nicht drauf ein und bleibt immer in seinem sturen Ding.
Aber
und
das
reflektiert ja nochmal die Staaten, also die noch nicht vorhandenen Staaten in Amerika, die sagen, wir wollen uns aus diesem europäischen Ding rauslösen und dann Demokratie aufbauen. Ja. Und die Europäer bleiben aber noch immer in ihrer alten Monarchie hängen und sie sind durch den Rap schon viel weiter. Aber wenn man jetzt eben das alles nochmal in einen Topf wirft und versucht, die Frage zu beantworten, ob es jetzt so revolutionär ist, wie es immer
wird. Ich würde vielleicht sagen, es ist revolutionär in der Form, aber wenn man sich dann den Inhalt durchschaut, dann bleibt nie zu früh davor über.
Man hat die Basis gebaut für mehr Diversity, für mehr oder andere Musikstile, die man im Musical noch nicht gehört hat, eben wie Rap.
Ich bin zum Beispiel großer Fan von Hadestown, wo es jetzt einen ähnlichen Griff macht. Griechische Mythologie als Inhalt, aber Gospelmusik als Form. Ja. Super, genau. Super.
Also, sowas zusammenzumischen ist total interessant. Mhm. Und hat Hamilton angefangen. Ja. Und da bin ich jetzt eben sehr gespannt, was jetzt in nächster Zeit vielleicht noch daraus gemacht wird, dass man sagt, man nimmt wirklich zwei Gegensätze und tut die in einen Topf und schaut, was dabei rauskommt. Und den Broadway und das Musical an die breitere Masse vielleicht, an das jüngere Publikum vielleicht auch heranzutragen. Genau, das sind so Sachen, die, ich bin ein wahnsinnig großer Hamilton-Fan und ich finde die Musik toll und ich glaube, dass ich sie auch immer noch in 10 Jahren toll finden werde. Und finde, es ist ein unglaublich mitreißendes Musical. Ein Musical auch eben für jeden, der eigentlich mit Musical nichts anfangen kann, weil es Musik ist, die man jetzt in unserem Alter auch so privat hören kann, ohne volle Musical drin zu sein, finde ich.
Ja, wird spannend zu sehen, wie lang, also ob Hamilton wirklich so das das Musical wird so verglichen mit Sondheim oder Weber, was man in
50 Jahren noch. Ich bin so gespannt, ob man in 50 Jahren sagt, so, das war jetzt das Musical, was eine ganz neue Richtung eingeschlagen
die
hat.
Ära Hamilton, ja.
Ja. Und ich habe das Gefühl, dass es nicht sein wird.
Wir bleiben auf jeden Fall dran.
Wir bleiben dran, es wird spannend.
Mhm.
Und vielleicht können wir ja in 5 Jahren nochmal eine Folge machen.
Wenn wir immer noch hier sitzen.
Auswirkungen von Hamilton.
Also wenn es das erste deutsche historische, keine Ahnung, Bismarck-Musical gibt.
Wir sind dabei.
Dann hört es hier als erstes.
Bei Zweitbesetzung auf M495.
We welcome the Republican nominee, President Trump, and the Democratic nominee, Vice President Biden.
You got look, very lucky.
There's a deal. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar.
President, can you let him finish, sir?
Be suppressed.
There is no manifesto number
please
one.
Please let him speak, Mr. President.
Number two.
You just lost the left.
I'm not going to answer the question.
Why
because,
would you answer that
because
question?
The question is, the question is,
the radical question, left. Will you
shut
up, man?
Listen,
who is on your list, Joe? Will you
shut
who is
up,
on,
man?
Listen,
will you
who
shut
is
up,
on,
man?
Listen, who is on your list, Joe?
Don't ever use the word smart with me.
Zweitbesetzung.